Es ist also gar nicht so wichtig, wenn Sie, wie gesagt, das sage ich eigentlich auch immer, vergesse ich bloß immer, oder ich habe es ja gestern schon gesagt, es ist nicht so wichtig, was wir verstanden haben. Es ist nur wichtig, dass wir hören und hören und hören und hören. Der Glaube kommt nicht aus dem, was ich verstanden habe. Das hilft mir, dazu Ordnung und zu wissen, so ein bisschen mich einzufinden in die Situation. Aber der Grundsatz des Glaubens, der kommt aus dem Hören und dem Hören und dem Hören und dem Hören. So ist der Mensch gemacht. Und deswegen müssen wir so aufpassen, was wir hören und was wir sagen. Was wir hören und was wir sagen. Ich habe an einem Wochenende, das war das Fest der Freude, habe ich einen Mann gehört, der kam so aus Brasilien, die haben da so ein Heiligtum aufgerichtet, Maria die Knotenlöserin. Da hat er erstaunliche Sachen erzählt, Wunder über Wunder hat er erzählt und unter anderem eben auch, er machte das sehr lustig so, dass die Knoten die Vergebung der Hauptknoten ist. Wenn der nicht gelöst ist, werden alle anderen Knoten nicht gelöst. Das war. Und dann hatte er manches so mitgebracht. Dann hat er so einen Strick, so veranschaulicht, nicht? Hat er so einen Strick in seiner Tasche gehabt und dann hat er die Unversöhnlichkeit eben so dargestellt mit diesem Strick, mit dem ich mich binde an diesen anderen Menschen. Und überall, wo der hingeht, muss ich mitgehen. Und zwar in den Gedanken. In den Gedanken bin ich immer noch nicht los von der Schuld, die ich noch nicht losgegeben habe mit dem anderen Menschen. Und dann hat er auch noch so erzählt von den Indianern, die eine Technik erfunden hatten, um Affen einzufangen. Sie haben also so einen Käfig gebaut und haben da so eine Öffnung, wo der Affe seine Pfote reinkriegte und da haben sie eine große Frucht hineingelegt. Und dann ist der Affe da rein und hat die Frucht genommen und wollte nun die Frucht wieder zurück durch diese Öffnung rausziehen. Und das klappte nicht. Und so wurde der Affe dann gefangen und getötet. Hätte er aber die Frucht losgelassen, hätte er die Hand ja wieder rausziehen können. Ich fand diese Beispiele auch sehr gut. Ne? Und ich habe das mir immer damals so ein bisschen so vor Augen gemacht, habe auch da weiter das mit Gott so betrachtet, mit diesem Strick. Und wenn wir so an diesem Strick bleiben, wenn wir auf diese göttliche Weise nicht loskommen von unserem Schuldiger, bleiben wir an diesem Strick. Und manche Menschen wundern sich, dass in ihrer Familie kein Segen ist, dass ihnen ein Unheil nach dem anderen begegnet. Sehr oft liegt die Ursache an diesem Strick der Unversöhnlichkeit, der mich an meinen Schuldiger bindet, sodass jeder Fluch, der auf meinen Schuldiger lastet, denn das war Unrecht, was der Mensch mir angetan hat, mich trifft, und ich mehr oder weniger so eine Art Blitzableiter darstelle für diesen Schuldiger. Also alles, was den eigentlich treffen müsste aufgrund des Bösen, was er getan hat, das trifft mich. Und deswegen bin ich so eine Art Blitzableiter. Und wenn ich mich verhalte, wenn ich diese erstmal diese Vergebung, wenn ich diese Grundsache in meinem Herzen nicht empfangen habe und mich dann eben so verhalte wie der böse Knecht, dem so viel vergeben ist, weil ich das nicht erkannt habe, aber unbarmherzig ist seinem Mitknecht gegenüber. Wir können das dann oft so im Kopf sagen, nicht? Ja, im Kopf haben wir das. Und dadurch werden wir so hineingezogen in das Unheil dieser Schuld, nicht nur der unseren, sondern auch der Schuld unseres Schuldigers. Wenn wir jetzt diese Geschichte uns noch einmal anschauen mit diesem mit diesem bösen Knecht, wir laufen nicht nur Gefahr, dass wir Blitzableiter sind für den Schuldiger und diese Flüche abkriegen, sondern wir laufen auch Gefahr, dass wir den Erlass unserer Schuld, unserer Fehlverhalten, dass ich den auch noch verliere und in das Gefängnis meiner schuldhaften Fehler gerate. In diesem Leben und darüber hinaus, auch nach dem Tode noch weiter, wie wir das aus den Berichten der armen Seelen ja auch kennen. Wir lesen in Matthäus 18, 34: Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Hier geht es nicht um die Schuld der ewigen Verdammnis. Man muss das immer so etwas unterscheiden lernen und die Schrift nicht aus dem Kontext herausnehmen, um seine Lehren zu untermauern. Hier geht es nicht um die Schuld der ewigen Verdammnis. Hier geht es um die Schuld der einzelnen Fehlverhalten auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Wir lesen, denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch der Vater im Himmel eure Fehler auch nicht vergeben. Wir müssen jetzt wissen, hier geht es nicht um den Menschen, den gefallenen Menschen, der Gott nicht zum Vater hat, sondern es geht um den, der bereits in der Familie Gottes hineingeboren ist und Gott zum Vater hat. Aber wir haben ja gehört, uns ist ja nicht nur vergeben worden, die einzelne Schuld. Uns ist vor allen Dingen, ist das neue Wesen ja geschenkt worden. Und wenn ich mich dementsprechend nicht verhalte oder mich in diese neue Wesensart nicht hineinerziehen lasse, habe ich sie nicht. Bleibe ich in der Gefangenschaft meiner Charakterfehler. Und die will Gott auch verändern. Und das ist hier gemeint. Ich bleibe im Gefängnis meines destruktiven Charakters, von dem ich ja durch das neue Wesen, das ich geerbt habe, auch erlöst bin. Und eben auf dem Weg der Nachfolge eben umerzogen werden muss. Gott bleibt mein Vater. Ich habe sein wunderbares göttliches Wesen der Liebe, der vergebenen Liebe geerbt. Aber wenn ich im Umgang mit meinen Mitmenschen, vor allem mit meinen Geschwistern in Christo, mein Fehlverhalten nicht ablege und mich weigere, die Erziehung in diese neue Wesensart anzunehmen oder an mir geschehen zu lassen, bleibe ich im Gefängnis meiner alten Wesensnatur, die ihren Niederschlag in der geschädigten Seele hat. Das werden wir nachher noch sehen. Und wenn die Seele diese Schaden hat, ist sie einfach eine Blockade für alles, was Gott uns gegeben hat. Und dann ist das mehr oder weniger die Folge. Diese Arbeit kann Gott uns nicht abnehmen. Alles andere hat er uns abgenommen. Aber die nicht. Denn dieser Schaden ist durch unsere Sprache geschehen. Wir haben unsere Seele programmiert und wir müssen sie jetzt umprogrammieren. Denn das Sprechen ist der Part des Menschen. Das kann Gott uns nicht abnehmen. Denn dafür hat Gott den Menschen eingesetzt. Und das rührt er auch nicht mehr wieder an. Hier müssen wir unterscheiden lernen. Und diese Strukturierung auch erkennen, um einfach zu wissen, was ist denn jetzt, was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Aber wir machen es oft, diese kleinen Kinder, wir wollen immer das tun, was wir noch nicht tun können. Aber das, was wir tun können, tun wir nicht. Wenn da so ein schwerer Eimer mit viel Wasser ist, dann lauf, denkst du klar, ein kleiner Junge, ne? Dann will er den tragen, begießt sich total. Ne? Aber das, was er tun kann und soll, das tut er nicht. Wenn die Seele im alten Programm bleibt, behindert sie unseren Glauben. Denn die Sprache malt Bilder. Die Sprache malt Bilder und negatives Sprechen malt negative Bilder. Sie malt ein negatives Gottesbild. Und das da ist der Teufel hinterher. Aber ein negatives Gottesbild haben. Und wenn wir ein negatives Gottesbild haben, haben wir ein negatives Menschenbild, das eigene. Und das ist diese große Blockade. Wir haben dann unsere falschen Vorstellungen, dass dieser Gott so ist. Immer was ich will, das will er nicht. Also ich war, wenn ich so bedenke, ich bin mit solchem Eifer Christ geworden. Aber dann habe ich dann immer gezittert. Und habe gedacht, wenn ich mich Gott so ganz ausliefere, ich habe ja schon, das sage ich ja immer, schickt er mich nach Alaska, wo ich friere so schnell. Oder was ich so mir gerne wünsche, das will er erst recht nicht. Dabei sind unsere Wünsche, auch die manchmal die Kindheitswünsche, schon angelegt in uns für den Plan, den er mit uns hat. Aber es liegt an diesem Gottesbild. Und dann gehen wir auf seinen Willen gar nicht ein und sind immer nur mit unserem eigenen Willen beschäftigt. Und die Güte Gottes können wir nicht empfangen. Und vor allen Dingen, der Teufel kann weiterhin in dieser geschädigten Seele Druck ausüben und uns zum Sprechen verleiten, Angst und Sorgen immer weiter in die Manifestation zu rufen durch unser Sprechen. Und gerade Angst ist diese Gegenkraft des Glaubens. Sie erstickt das Wort in unserem Herzen. Damit haben wir keine Grundlage des Glaubens. Denn Glaube kommt aus dem Wort Gottes, sagt die Heilige Schrift. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn das Wort Gottes im Herzen ankommt, aufgeht und sich dort entfalten kann, so entsteht Glaube. Glaube ist eine Herzensangelegenheit und hat nichts mit dem Wissen im Verstand zu tun. Wenn wir uns jetzt dem Bereich der Wiederherstellung zuwenden, der im Paket der Vergebung als ein ganz wichtiger Teil auch enthalten ist, wie es uns die Geschichte vom verlorenen Sohn ja zeigt, dann müssen wir wissen, dies alles ist mit uns im Geist, also in der himmlischen, in der unsichtbaren Welt geschehen. Und durch die, sind wir ja schon bereits da oben, aber das müssen wir, das kann erst durch den Glauben, der Glaube ist diese Hand, der da reingreift und das auf die Erde holt. Und die Angst ist genau die andere Kraft, die da reingreift und dieses Elend der Hölle auf die Erde holt. Durch die Auferstehung unseres Herrn sind auch wir, wie ich das immer wieder sage, auferstanden und angetan mit dem Kleid der Gerechtigkeit. So sagt es die Heilige Schrift. Und damit beginnen wir ja als Christ. Der Christ beginnt mit der Taufe. Das Taufkleid ist dieses herrliche Kleid, ist dieses Kleid der Gerechtigkeit, ist dieses Amtskleid. Dieses Kleid, was dieser verlorene Sohn dann wieder anbekommt. Und wir werden ja, wir empfangen in der Taufe nicht nur das sichtbar zeigt, wird es dargestellt am Taufkleid, auch an der Salbung, die wir bekommen, diese königliche Salbung. Es ist ein königliches Geschehen. Es ist kein freundlicher oder Familienfeier. Daraus ist das ja plötzlich geworden. Man hat dann so mehr oder weniger eine Familienfeier daraus gemacht. Aber es ist ein großes Geschehen. Der Vater sagt zu den Knechten, bringet das beste Kleid hervor. Als Jesus aufgefahren ist in den Himmel und die Thronbesteigung zur Rechten des Vaters eingenommen hat, sind auch wir mit ihm versetzt zur Rechten des Vaters eingesetzt in diese Amtswürde, in diese hohe Amtswürde. Und das Nächste sehen wir dann auch in diesem wunderbaren Gleichnis. Und dann sagt der Vater, bringt her den Ring. Tut ihm den Ring an den Finger. Sie kennen vielleicht die Geschichte aus der Heiligen Schrift, wenn der König damals in Persien, als er diese, was er was immer der König eben auch an Gebot erlässt, wenn er das mit seinem Ring besiegelt, muss das ausgeführt werden. Es ist diese Amtswürde, die dieser verlorene Sohn bekommt. Dieser Fingerreif an seiner Hand ist die königliche Befehlsgewalt. Und dann kommt es, die Schuhe an seinen Füßen zeigt, dass ihm ein Land gegeben wird. Deswegen in der Heiligen Schrift, zieh aus die Schuhe, deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Dieser Boden, den hast du noch nicht bekommen, dieser Boden gehört Gott. Oder nicht? Diese Schuhe haben eine ganz wichtige Bedeutung und damit ist dem verlorenen Sohn auch wieder das ganze Territorium wiedergegeben. Das Territorium, was wir durch den Sündenfall verloren haben. Das königliche Kleid, das verloren gegangene Wesenskleid. Die Schöpfung ist von innen gekleidet von den inneren Wesen. Ein Vögelchen ist mit Federn gekleidet, damit es fliegen kann. Und so ist auch der Mensch gekleidet gewesen mit diesem Lichtkleid der Herrlichkeit. Und das hat er im Sündenfall verloren. Und dieses Wesenskleid, denn aus dem Wesen geschehen die Dinge in unserem Umfeld. dieses Wesenskleid ist ihm gegeben worden, dem verlorenen Sohn. Dieses Kleid der Sohnschaft. Dann der Siegelring, der königliche Siegelring, die zurückeroberte Autorität, die wir wieder bekommen haben. Wir brauchen uns jetzt nicht mehr zu fürchten vor unseren Gefühlen und vor dem Teufel, der uns da diese Not macht. Wir können, wir haben die Herrschaft über ihn. Denn das hat ja auch der Adam verloren, diese Autorität, die Gott ihm gegeben hat, und ist unter die Herrschaft Satans geraten. Aber in dem Augenblick, wo wir wiederhergestellt sind, alle diese Dinge uns wiedergegeben worden und die Schuhe, das zurückeroberte Territorium, das gelobte Land. Es ist eigentlich uns das Paradies zurückgegeben, viel mehr noch, dass da die ganze Erde, dass wir fähig gemacht worden sind, die Erde in ein Paradies zu verwandeln. Alles das ist durch das Lamm Gottes bezahlt und für uns zurückerobert. Damit sind wir als Christen eingesetzt in die Amtswürde der Sohnschaft mit dem Auftrag, das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Und zu alledem kommt dann das Fest. Denn dieser mein Sohn, sagt der Vater, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und dann heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Nachfolge Jesu ist etwas sehr Fröhliches. Gott hat etwas übrig für Feste. Wenn man da mal die Heilige Schrift darauf untersucht, dann staunt man nur. Das sind ganz andere Feste, als wo wir uns dann so ein bisschen über Wasser halten mit diesen Festen, die wir so feiern. Wo es ohne Sünde nicht abgeht. Unser Leben als Christ ist ein fröhliches Leben. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass das erste Wunder, was Jesus getan hat, auf einem Hochzeitsfest geschieht. Dann kriegen wir ein ganz anderes Gottesbild. Wir sind die Leute, die Feste feiern, die diese heiligen Feste feiern sollen, wo die Wunder geschehen. Wir sind deswegen hat uns Gott nicht herausgenommen aus dieser Welt. Wir sollen hier das Licht sein, die Orientierung sein für die Menschen um uns herum. Aber da gibt es im Hause des Vaters auch noch den älteren Sohn, der bei dem Fest fehlt, nicht mitfeiert, kein königliches Gewand anhat, sondern Arbeitskleidung trägt, wie alle anderen Knechte, sich also gar nicht von den Knechten unterscheidet. Über die Knechte eigentlich auch nur immer mit den Knechten in Verbindung steht und über die Knechte von dem Grund des Festes erfährt und damit zeigt, dass er seinen Bruder gar nicht vermisst hat. Dass er gar nicht so sehr daran interessiert war, dass der Bruder wiederkommt, im Gegensatz zum Vater, der immer Ausschau gehalten hat. Und ihn dann schon von Ferne sah. Und sich dann bei dem Vater beklagt. Und wir lesen Lukas 15, 29, siehe, So viele Jahre, sagt dir der ältere Sohn, diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Da gibt es aber auch ein Gebot, freue dich alle Wege. Und aber man sagt, ich freue dich, ne? Noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, der sein Gut mit unzüchtigen Dirnen verschlungen hat, hast du ihm ein gemästetes Kalb geschlachtet. Dieser zweite Sohn des Vaters lebt zwar im Haus des Vaters, aber als freudloser Knecht, fleißig bemüht, die Gebote des Vaters einzuhalten, ohne zu wissen, dass er sie eigentlich gar nicht einhält. So ein guter Christ, der alles tut, was man tun muss, wie er meint, in die Kirche geht, vermutlich auch beichtet, regelmäßig sogar, aber niemals wirklich Vergebung empfangen hat. Ich sage, es gibt ein Symptom. Wenn ich Unversöhnlichkeit in meinem Leben zeige und sie zeigt sich, muss ich immer an den Punkt meiner Beichte denken, habe ich da eigentlich die Vergebung empfangen? Habe ich was empfangen? Sonst würde er seinem Bruder vergeben haben und nicht daran gedacht haben, der hat mit den Dirnen und das alles. Und bei den Knechten bleibt. Vor allem aber hat dieser zweite Sohn seine Amtswürde verpasst. Die Amtswürde der Sohnschaft und seine eigentliche Position als Sohn des Vaters nicht eingenommen und ist damit schuldig geworden an seinem Amt. Wir Christen werden viel mehr schuldig an dem, an unserer Freundlosigkeit den Menschen gegenüber. Als dass wir da gelogen und gestohlen oder was wir da nicht alles noch haben, das kommt noch dazu. Dass erst einmal zu diesem Vortrag